Deutschlandfunk Interview.
Seit 4 Jahrzehnten gilt im Iran ein Kopftuchzwang für Frauen. Wer es in der Vergangenheit wagte, in der Öffentlichkeit auch nur eine Haarsträhne zu zeigen, musste sich in Acht nehmen vor der Sittenpolizei. Die Moralwächter konnten mit dem Segen der Mullahs Strafen verhängen, prügeln und verhaften. Die Sittenpolizei wurde so zum Hassobjekt des Widerstandes. Die angekündigte Auflösung der Sittenpolizei, jetzt ein Versuch, den Volkszorn zu besänftigen. Und mitgehört hat der Nahostexperte und Publizist Michael Lüders, Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Guten Tag, Herr Lüders.
Schönen guten Tag.
Es geht nicht mehr nur um das Kopftuch. Wir haben gerade die Stimme aus dem Iran gehört. Ist also die angekündigte Abschaffung der Sittenpolizei nur ein Etappensieg der Demonstranten oder geht dem Mullah-Regime jetzt tatsächlich die Luft aus?
Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, dass das politische System im Iran am Ende sein könnte. Die Proteste auf den Straßen, in den verschiedenen Städten, in den Provinzen, sie sind das eine. Und es ist das erste Mal, dass es solch massive Proteste gegeben hat seit Bestehen der Islamischen Republik 1979. Aber dennoch darf man die Kräfte der Beharrlichkeit nicht unterschätzen. Das politische System sitzt immer noch fest im Sattel, ungeachtet dieser Demonstration. Und das hat vor allem zwei Gründe. Auch dieses Regime hat natürlich eine soziale Basis. Und das ist ganz wesentlich der Basar, einer der wirtschaftsmächtigsten Teile der iranischen Republik. Und auch die Schwerindustrie, die Ölindustrie, dort haben sich die Arbeiter bislang nicht an den Protestbewegungen beteiligt. Auch die Sicherheitskräfte haben das nicht getan. Und infolgedessen kann man doch aus Sicht des politischen Systems natürlich nicht zufrieden sein mit den Protesten. Aber man wird versuchen, sie zu Tode laufen zu lassen und natürlich mit den Mitteln der Repression zu beenden. Also noch wäre es viel zu früh, einen Abgesang auf die gegebenen politischen Verhältnisse zu geben, auch wenn es natürlich klar ist, das politische System im Iran hat begriffen, es gibt eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung und diese Unzufriedenheit muss man politisch ventilieren.
Der Basar ist wichtig, sagen Sie, Herr Lüders, heute nun soll dieser Basar getroffen werden. 3 Tage lang soll die Wirtschaft des Landes boykottiert werden. Ist das dann die Beteiligung ein Fingerzeig, wie breit dieser Protest dann von der Bevölkerung, auch von den Arbeitern in den Werften etc., in den Basaren geteilt wird?
Das muss man abwarten. Die Unzufriedenheit ist, wie erwähnt, extrem groß. So große Unzufriedenheit öffentlich bekundet hat es im Iran nicht gegeben seit 1979. Aber auch das politische System hat seine Anhänger und vor allem es hat alle Repressionsmittel im Hintergrund. Wir dürfen auch nicht die Geopolitik vergessen. Es ist ja nicht so, dass das iranische System nun sozusagen allein auf weiter Flur stünde. Russland und China sind eng an der Seite Irans. China und der Iran haben gerade erst im vorigen Jahr ein auf 20 Jahre angelegten engen Wirtschaftsplan abgestimmt. China wird immense Beträge, die Rede ist von 400 Milliarden US-Dollar, investieren in die marode iranische Infrastruktur. Der Iran soll zum wichtigsten Erdöl- und Erdgaslieferanten Chinas werden. Und natürlich wird man weder in Peking noch in Moskau es zulassen, dass es hier eine Neuordnung der politischen Verhältnisse gibt, mit dem Ergebnis, dass am Ende dann vor allem China benachteiligt wäre in wirtschaftlicher Hinsicht.
Die religiösen Führer haben alle Möglichkeiten der Repression und werden sie auch einsetzen. Herr Lüders, heißt das also, die Mullahs werden sich keinesfalls friedlich von ihrer Macht, von der politischen Macht trennen? Sie werden mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, um ihren Einfluss kämpfen. Also droht eine Eskalation möglicherweise in den kommenden Tagen und Wochen?
Also wenn die Systemfrage gestellt wird von Seiten der Demonstrierenden, dann wird es gefährlich, weil die Systemfrage wird natürlich beantwortet werden von denen, die Macht haben und sie werden da mit aller Gewalt und aller Brutalität dagegen vorgehen. Man hat aber gleichwohl begriffen, man muss etwas tun, der Unwille der Bevölkerung ist zu groß. Nur wie weit will man sich bewegen, das ist gegenwärtig völlig offen. Wir haben im Iran komplexe politische Verhältnisse, es gibt verschiedene Machtzentren und diese Machtzentren müssen sich untereinander verständigen. Die konservativen Kräfte sind hier aber eindeutig in der Mehrheit. Das hängt zusammen mit dem Wahlsieg von Raisi im vorigen Jahr, der ein Hardliner-Präsident ist. Und er ist auch deswegen, das dürfen wir nicht vergessen, gewählt worden, weil die vergleichsweise gemäßigte Politik seines Vorgängers Rouhani, der sich mit dem Westen ins Benehmen setzen wollte, das Atomabkommen unterzeichnet hat, das alles, diese Politik wurde im Iran auch von den Wählerinnen und Wählern als gescheitert angesehen. Deswegen haben wir jetzt ein Hardliner-Regime, mit an der Macht. Das ist einer der Gründe, der wesentlichen Gründe. Und es gibt auch keine politische Instanz, die dieses System so ohne weiteres ersetzen könnte. Da darf man auch nicht naiv sein. Wenn es hart auf hart kommt, wenn wirklich Teile der Sicherheitskräfte sich auf Seiten der Demonstranten stellen sollten, dann droht dem Iran ein Bürgerkrieg. Und ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, was die Iraner ernsthaft wollen. Sie können ja in Afghanistan, im Irak und Syrien sehen, wohin das dann im Zweifel führt.
Da stellt sich dann die nächste Frage, Herr Lüders. Was ist das gemeinsame Ziel der Protestbewegung? Welches politische System wollen die Demonstranten? Einen säkularen Staat, weniger Religion im Alltag, mehr Freiheit, eine Demokratie im Westen wie im Westen?
Ja, das sind sehr gute Fragen, die man nicht so vereinfachend beantworten kann. Es gibt ja ganz unterschiedliche Strömungen innerhalb dieser Protestbewegung. Ich glaube, den meisten geht es darum, ein Ende der Bevormundung in ihrem eigenen Leben zu erleben. Die meisten Iraner sind jünger als 25 Jahre und sie fühlen sich durch diese von den Mullahs verkörperte Theokratie nicht wiedergespiegelt in ihren Lebensentwürfen. Hinzu kommt die prekäre wirtschaftliche Lage. Das alles verursacht eine große Unzufriedenheit. Aber es gibt eben keine geordneten Strukturen und auch keine Führungspersönlichkeiten, die den Protest vorantreiben könnten, auch kein gemeinsames politisches Programm. Und das macht die Sache natürlich auch dann leichter für die bestehenden Machthaber, dass sie eben solche Proteste auch ins Leere laufen lassen können. Also es sind die Messen noch nicht gesungen in Teheran. Im Iran ist alles offen. Wird sich das politische System ein bisschen öffnen, um den Unmut der Bevölkerung aufzufangen oder nicht? Wie weit wollen die Demonstranten gehen? Ist das Ausland bereit, dann diese Protestbewegung im Iran zu unterstützen? Wenn das geschehen sollte, dann wird es sehr gefährlich für die Protestierer. Dann wird natürlich in Teheran es heißen, dass das alles ausländische Agenten seien und entsprechend wird man sie dann behandeln.
Wie sollte sich denn der Westen jetzt klugerweise verhalten in Zukunft, in den kommenden Tagen und Wochen, um die Proteste im Iran zu unterstützen und gleichzeitig eben nicht diese Entwicklung in Gang setzen, die Sie gerade in Ihrem letzten Satz geschildert haben?
Naja, im Grunde genommen muss er die Quadratur des Kreises versuchen. Es ist auf der einen Seite natürlich richtig, zumindest verbal diese Protestbewegung zu unterstützen. Jede aktive Unterstützung wäre gefährlich für die Diskreditierung dieser Protestierer durch das politische System. Andererseits dürfen wir auch nicht naiv sein. Dieses System sitzt bislang jedenfalls immer noch fest im Sattel. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das System implodieren könnte. Und solange wir diese Verhältnisse haben, müssen wir uns mit dem politischen System, mit dem dortigen Regime in Teheran arrangieren. Die Versuche, dieses Land nun noch weiter in die Isolation zu treiben, führt lediglich dazu, dass Iran mangels Alternativen sich noch mehr in Richtung China und Russland orientieren wird. Das heißt, die Zweiteilung der Welt, der Westen hier, die anderen dort, würde sich dann am Beispiel Irans ohne Zweifel fortsetzen.
Sind Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, deswegen die Frage, wie werden denn die Proteste im Iran in anderen arabischen Ländern der Region wahrgenommen? Als Bedrohung, als mögliche Entwicklung, die auch einem Land wie Saudi-Arabien, Gegner des Iran, bevorstehen könnte?
Die politischen Verhältnisse in den arabischen Golfstaaten sind natürlich stramm gegen den politischen Islam im Iran ausgerichtet. Man hat dort Angst vor revolutionären Umtrieben und natürlich auch vor Demonstrationen. Dagegen ist man auch in Saudi-Arabien beispielsweise immer hart vorgegangen. Auf der einen Seite hassen die dortigen Machthaber die Theokratie im Iran, obwohl sie selber Theokratien mehr oder weniger darstellen. Aber sie wollen sich eben nicht in eine Konfrontation hineinziehen lassen, etwa zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits, weil sie genau wissen, und das scheinen viele hier zu unterschätzen, die allzu jubilierend nun der Meinung sind, man müsse ohne Wenn und Aber die Protestbewegung unterstützen. Die Menschen dort im arabischen Raum und wahrscheinlich auch viele Iraner wissen ganz genau, wenn es wirklich zum Krieg kommen sollte, wenn Israel oder wer auch immer die USA den Iran angreifen wegen seines dortigen Atomprogramms, dann fliegt die gesamte Region in die Luft. Und das ist wirklich kein Sinnbild, sondern dann geht es richtig zur Sache. Und dagegen wird dann der Krieg in der Ukraine noch fast so schlimm er ist als überschaubar gelten. Das ist dann eine Entwicklung, die kann keiner mehr kontrollieren. Und davor haben die Golfaraber panische Angst. Und deswegen haben sie sich, anders als die USA und die Europäer, mit dem Iran mittlerweile ins Benehmen gesetzt. Ja. Klassisches Beispiel: Katar hat Deutschland gerade Energiekontrakt mitgeschlossen. Katar und der Iran beuten gemeinsam das größte Erdgasfeld der Welt aus. Ist also völlig klar, man kann den Iran nicht isolieren, man muss sich mit diesem Land arrangieren.
Vielen Dank, Michael Lüders, Nahost-Experte und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft.